Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Er ist mitentscheidend für das Wohlergehen eines Volkes. Mitentscheidend für das Wohlergehen einer Gemeinde, aber auch einer Familie. Ich meine den Generationenvertrag. Ob er funktioniert oder nicht. Das Gefüge der verschiedenen Generationen, wie sie miteinander umgehen, wie sie füreinander sorgen, wie sie ihr Zusammenleben gestalten und ordnen. Und deswegen spricht man ja auch vom Band der Generationen, dass sie schicksalhaft miteinander verknüpft. Und unser Sommerthema, das wir auch heute natürlich fortsetzen, untersucht gewissermaßen die Urzelle für das Zusammenspiel der Generationen Väter und Söhne in der Bibel. Das ist wie eine Scharnierstelle. Und heute wollen wir David und Salomo ins Visier nehmen. Wir haben ja schon betont, ich sage das gerne nochmal, bei dem Thema Väter und Söhne sind Mütter und Töchter immer eingeschlossen. Allein der biblische Befund liefert uns zu den Vätern und Söhnen viel mehr Material. Das ist einfach so. Und das nicht zufällig oder weil die Bibel ein Macho-Buch wäre, sondern weil Gottes Schöpfungsordnung es so vorgesehen hat. Gottes Schöpfungsordnung hat es so vorgesehen, dass Männer die Führungsverantwortung wahrnehmen müssen, sowohl in der Gemeinde als auch in der Familie, als auch innerhalb einer Ehe. Und damit ist die starke Verantwortung und die schicksalhafte Bedeutung der Frauen überhaupt nicht vergessen. Eine Hörerin schrieb mir letzte Woche, Zitat, bei den Königen von Israel und Juda wird meistens der Name der Mutter des antretenden Königs erwähnt. Dies ist sicher nicht zufällig, denn der Einfluss der Mutter auf ein Kind ist enorm. Wer weiß, ob das bei Hiskia nicht auch eine Rolle spielte. Gut gebrüllt, so ist es. Ich stimme dem vollkommen zu. 2. Könige 18 wird auch gesagt, dass Abia die Mutter Hiskias war. Nur wissen wir eben nicht mehr über diese Frau. Aber sicherlich trifft auch da das Votum von Augustin, dem Kirchenvater, zu, der sagte, gebt mir betende Mütter und ich rette die Welt. Augustin wusste, wovon er sprach. Er war auch maßgeblich durch die Gebete seiner eigenen Mutter Monika aus einem ziemlich verluderten Leben zum lebendigen Glauben gekommen. Gebt mir betende Mütter und ich rette die Welt. Und dann am Freitag schrieb mir eine andere Mutter und Großmutter aus Süddeutschland. Und sie sagte, sie wolle am 29.08. zur Demonstration nach Berlin fahren und schrieb, ich habe 2 Kinder, 5 Enkelkinder, irgendwann auch Urenkel, so Gott will, und ich es erleben darf. Diesen gegenüber fühle ich mich verpflichtet, nicht tatenlos zuzusehen. Und damit meinte sie, nicht tatenlos zuzusehen, wie die Grundrechte weiter ausgehöhlt und eingeschränkt werden. Also alle starken Mütter und Großmütter, die auch aus diesen Zeilen sprechen, werden hoffentlich heute Morgen ebenfalls in ihrem Glauben und in ihrer Verantwortung gestärkt, wenn wir genauer nach dem Verhältnis von David und Salomo fragen, unter dem Thema die Dynamik des Generationsvertrags. Die Dynamik des Generationsvertrags. Während bei unserem letzten Beispiel vor 14 Tagen Vater Ahas, Sohn Hiskia, die entscheidende Verbindung zwischen den beiden ihr Gegensatz war. Also Ahas tat alles, um die Menschen von Gott wegzuziehen und Hiskia kämpfte darum, die Menschen zu Gott zurückzubringen. Das war gewissermaßen ihre Verbindung, ihr Gegensatz. Ist das, und das ist so schön, heute bei David und Salomo völlig anders. Vater und Sohn gehen in dieselbe Richtung. Der Vater bereitet den Sohn liebevoll darauf vor, in seine Fußstapfen zu treten, das von ihm begonnene Werk weiterzuführen. Und deshalb entdecken wir bei den beiden, David und Salomo, auch etwas von der Kostbarkeit des Generationenvertrages. Für die Bundesrepublik im Jahr 2020 ist das ein hochbrisantes Thema. Warum? Weil die treibenden Kräfte der Gesellschaft, weil die Machtfaktoren des Mainstreams viel dafür tun, das Band der Generationen zu zerschneiden. Die Machtfaktoren des Mainstreams tun viel dafür, den einzelnen Menschen aus seinem Generationengefüge herauszulösen, ihn zu vereinzeln, sodass er dann für die Machthaber natürlich auch leichter verfügbar ist. Dann steht jeder nur noch für sich allein da und hilflos einem bürokratischen Machtapparat gegenüber mit der dazugehörenden Sozialindustrie. Und darum haben viele ein Interesse daran, das klassische Familienmodell zu zerstören. Und zwar bis in die Grundfesten hinein. Nämlich, indem man die einzelnen Bestandteile der Familie, ein Mann als Vater, eine Frau als Mutter und Kinder als Kinder, indem man die einzelnen Bestandteile der Familie systematisch aufzulösen versucht. Zum Beispiel, indem man biologische Geschlechter als Stereotyp diffamiert und verflüssigen will. In diesem Sinne versucht die Politik zunehmend, und das gehört in diesem Zusammenhang, Generationenvertrag, versucht die Politik zunehmend, biologische Elternschaft und soziale Elternschaft voneinander zu trennen. Ein besonders bizarres Beispiel für diese Trennung zwischen biologischer und sozialer Elternschaft berichtete die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung vom 12. Juli. Zitat: Immer öfter verweigern lesbische Frauen, die mit schwulen Männern ein Kind gezeugt haben, diesen biologischen Vätern danach den Umgang mit ihren Kindern. Und die Politik will ihnen sogar noch den Rücken stärken. Zitat Ende. Das ist also offensichtlich sogar der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung zu viel. Aber dahin führt logischerweise, ganz logischerweise, unsere gegenderte gesellschaftliche Entwicklung. Schritt 1, man löst die Zeugung des Kindes aus dem Schutzraum einer Ehe heraus, indem sich eben zu diesem Zweck Lesben und Schwule kurzfristig zusammentun. Das ist Schritt 1, Herauslösung aus dem Schutzraum der Ehe. Und Schritt 2, man verhindert dann die Beziehung zum biologischen Vater, der sich eben bei der Entstehung des Kindes nicht ganz vermeiden lässt. Für die Kinder aber, die niemand fragt, heißt das, sie lernen möglicherweise nie ihren Vater kennen. Man verweigert ihnen ihr natürliches Recht auf Eltern. Sie wachsen auf, sobald ihnen das bewusst wird, mit einem Gefühl der Entwurzelung, herausgelöst aus dem Gefüge der Generationen, an deren Stelle dann vielleicht die LGBT-Community tritt oder der Staat. Und dagegen setzt Gottes Schöpfungsordnung die Kraft des Generationenvertrages. Und die Kraft des Generationenvertrages beruht wiederum auf der Familie, bestehend aus einem Mann, einer Frau und, wenn Gott es schenkt, Kindern. Und die christliche Gemeinde ist beauftragt, auch für diese göttliche Wahrheit, auch für diese göttlich offenbarte Schöpfungsordnung den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. Und unsere Zeitgenossen müssen wissen und verstehen, was für sie hier auf dem Spiel steht. Bei unserem Fallbeispiel heute Morgen, David Salomo, handelt es sich um die Fortsetzung einer Königsdynastie. Das macht die Sache nochmal besonders, ganz klar. Aber das Grundprinzip, das können Sie auf jeden Familienbetrieb anwenden. Oder auf den Bauernhof, der von einer Generation an die nächste übertragen wird. Oder die Arztpraxis, was alles nicht gerade ein leichtes Unterfangen ist. Und Sie können das übertragen auch auf die ganz normale Familie, in der die verschiedenen Generationen aufeinander achten und füreinander Verantwortung tragen. Denn Gottes Wort erinnert uns immer wieder daran, dass er den verschiedenen Generationen innerhalb der Familien einen Auftrag aneinander gegeben hat. Denken wir zum Beispiel an das berühmte Schema Israel aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 6, wo Gott den Vätern aufträgt: Du sollst Gott, den Herrn, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele, deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen. Und dann 5. Mose 6, Vers 7. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Der Generationenvertrag. Oder Paulus sagt in 1. Korinther 7, Vers 14, wenn schon in einer Ehe, also beide haben geheiratet, dann ist einer zum Glauben gekommen. Wenn nur in einer Ehe nur ein Elternteil gläubig ist, sagt Paulus, dann sind deren Kinder heilig. 1. Korinther 7, Vers 14. Nun aber sind sie heilig, wenn nur ein Elternteil gläubig ist. Damit sagt Paulus nicht, sie sind schon gläubig und automatisch gerettet. Aber sie sind heilig. Warum? Weil sie hineingenommen sind in den Schutzraum der Generationen. 1. Korinther 7, Vers 14. Natürlich, auch in der Bibel ist die Familie keine heile Welt. Die Bibel präsentiert viele Beispiele für tragische Familiengeschichten, das ist wahr. Aber das Konzept bleibt Gottes gute Ordnung, auch wenn Sünder darin leben. Das Konzept bleibt Gottes gute Ordnung. Und das Band der Generationen, und das müssen wir festhalten, das Band der Generationen bietet die einzigartige Verbindung von Geborgenheit und zugleich Freiheit. Geborgenheit, weil wir eingebettet sind in diesen Zusammenhang der Generationen, und zugleich Freiheit, weil es sich um eine natürliche Verbindung handelt, die sich ohne gesetzlichen Zwang entfalten kann. Die Publizistin Birgit Keller hat es so formuliert: Eine stabile Familie, schreibt sie, braucht den Staat nicht. Und zur stabilen Familie kann man diesen ganzen Generationenzusammenhang hinzuziehen. Eine stabile Familie braucht den Staat nicht, denn diese Verbindung von Mann und Frau, aus der ein Kind entsteht, ist die natürlichste Bindung in der Welt, die auch ohne den Staat funktioniert. Zitat Ende. Und diese Freiheit, liebe Mitchristen, diese Freiheit gilt es, gegenüber einem übergriffigen Staat entschlossen zu verteidigen. Und wie übergriffig manche staatlichen Stellen inzwischen werden wollen, haben die letzten Tage gezeigt. Wir müssen das hier noch einmal kurz ansprechen. Die Online-Ausgabe der in Bielefeld erscheinenden Neuen Westfälischen berichtet, dass die Gesundheitsämter der Kreise Offenbach und Karlsruhe zum Beispiel gefordert haben, kleine Kinder zu Hause von der übrigen Familie zu isolieren, nur wenn in ihrer Schulklasse jemand positiv auf Corona getestet wurde. Müssen wir überlegen. Da heißt es, ihr Kind muss im Haushalt Kontakte zu anderen Haushaltsmitgliedern vermeiden, indem sie für zeitliche und räumliche Trennung sorgen, keine gemeinsamen Mahlzeiten. Ihr Kind sollte sich in einem Raum getrennt von den anderen Haushaltsmitgliedern aufhalten. Zudem, und das ist das eigentlich Dramatische, zudem drohen die Gesundheitsämter Eltern, dass bei Zuwiderhandlung das Kind für die Dauer der Quarantäne zwangsweise in einer geschlossenen Einrichtung untergebracht wird. Und Sie müssen wissen, bei den Empfängern der Anordnung handelt es sich um Eltern von Kindern zwischen 3 und 11 Jahren. Wohlgemerkt, nur weil das Kind in der Schule Kontakt mit jemandem haben konnte, nein, nicht der krank ist, sondern der nur positiv getestet ist, was immer das besagt. Und dieses staatliche Muskelspiel ist nicht nur medizinisch höchst fragwürdig, sondern es ist pädagogisch brutal. Und es stellt einen massiven Eingriff in den Innenraum der Familie dar. Der Präsident des Kinderschutzbundes, Heinz Hilger, hat zu Recht gesagt, Zitat: Kinder in dieser Phase von ihren Eltern und Geschwistern zu isolieren, ist eine Form von psychischer Gewalt. Einige Gesundheitsämter sind daraufhin vorsichtig zurückgerudert. Aber wir sehen daran, zu welchen Maßnahmen einige staatliche Stellen inzwischen bereit sind. Bundesrepublik 2020, obsta principiis, wehret den Anfängen. Umso wichtiger, dass Familien fest zusammenhalten. Umso wichtiger, dass wir eben nicht zulassen, dass der Staat mit seinem Schwert zwangsweise in diese Keimzelle eindringt. Umso dringender brauchen wir einen funktionierenden Generationenvertrag. Und daran sehen Sie, wie wichtig unser Thema heute ist. Und wenn wir diesen Generationenvertrag nun anhand von David und Salomo studieren, dann haben wir es mit Persönlichkeiten zu tun, die wahrlich nicht als fehlerlose Prachtexemplare bekannt sind. Das sind Menschen in ihrem Widerspruch, Menschen verstrickt in Machtkämpfe, in moralische Versuchungen, zwei Männer, von denen auch tragisches Versagen berichtet wird, das weiß jeder Bibelleser. Und dennoch finden wir bei ihnen auch ein gelingendes Miteinander. Man kann sagen, je zerbrechlicher die Menschen, umso stabiler muss eine Ordnung sein, damit sie trotzdem funktioniert. Und insofern handelt es sich bei David und Salomo eben nicht nur um einen historischen Sonderfall, sondern sie können auch als prinzipielles Modell dienen für Väter und Söhne. Beginnen wir also mit der Aufgabe des Vaters. Was ist Davids Beitrag zum Generationenvertrag? Punkt 1. Was ist seine Aufgabe? Gezielt auf Verantwortung vorbereiten. Das ist unser erster Punkt. Gezielt auf Verantwortung vorbereiten. Salomo war ja nicht der einzige Sohn Davids. Und wir können hier nicht die Frage klären, ob er auch den anderen Söhnen gegenüber seine Verantwortung ausreichend wahrgenommen hat. Das können wir nicht beurteilen. Wir wissen allerdings von Absalom, wie sehr David auch diesen Absalom geliebt hat, was sich selbst dann noch zeigte, als der den Vater mit Gewalt entmachten wollte. Und wie hat David um Absaloms Tod geweint? Absalom, mein geliebter Absalom. Mit Salomo hatte Gott von Anfang an einen besonderen Plan. Salomo sollte der offizielle Nachfolger in der Königsdynastie werden. Salomo sollte ein weiterer Schritt werden auf dem Weg zum Messias. Und deshalb erfährt Salomo in der Bibel besondere Aufmerksamkeit. Und wir werden das jetzt an einigen Punkten sehen. 2. Samuel 12, Vers 24. Ich werde Sie ein wenig durch die alttestamentlichen Befunde hindurchschicken. Und es ist gut, wenn Sie das dann nochmal für sich durchlesen und nachlesen können. 2. Samuel 2, Vers 24 zunächst. Und David tröstete seine Frau Bathseba nach dem Tod des anderen gemeinsamen Kindes. Und er ging zu ihr ein und lag bei ihr. Und sie gebar einen Sohn und er gab ihm den Namen Salomo. Und der Herr liebte ihn. Und er sandte ihm eine Botschaft durch den Propheten Nathan und gab ihm den Namen Jedidja, um des Herrn Willen. Also, Salomo bekommt einmal den Namen Salomo, das hat zu tun mit Frieden, man könnte etwas frei übersetzen, der Friedliche, weil Gott ihm Friedenszeiten geben wird, um diesen Auftrag mit dem Tempel auszufüllen. Und er bekam den Zunamen Geliebter Jahwes. Und diesen Titel, den kannte David bestimmt aus 5. Mose 33, mit dem hat es mich eine besondere Bewandtnis, geliebter Jahwes. Da sagt nämlich Gott in 5. Mose 33, Vers 12, 5. Mose 33, Vers 12, was das heißt. Der Liebling des Herrn, also dieser Jedidja, der wird sicher bei ihm wohnen. Er beschirmt ihn den ganzen Tag und zwischen seinen Schultern wohnt er. Das ist der Jedidja. Das ist der Jedidja, der geliebte Jahwes, der zwischen seinen Schultern wohnt. Erinnert mich daran, wie ich die Kinder früher auf den Schultern getragen habe, wenn der Wanderweg zu beschwerlich wurde. Dann kamen sie eben auf die Schulter und sie thronten zwischen den Schultern des Vaters und wurden getragen und kamen voran, obwohl sie schliefen. Den Sein gibt es ja im Schlaf. So, das ist der Jedidja. Und so ein Jedidja, sagt Gott, wird der Salomo sein. Der Herr wird ihn tragen. Aber David hat dabei eine gewichtige Aufgabe. David kann nicht sagen, okay, Jahwe wird sich schon um ihn kümmern, sondern David hat jetzt die Aufgabe, ihn gezielt auf diese Verantwortung des Tempelbaus vorzubereiten. Das war sein wichtigstes Anliegen. In 2. Samuel 7, in dieser großen Ankündigung, wo Gott sagt, dein Sohn wird mir ein Haus bauen, da ist das ausdrücklich benannt, 2. Samuel 7, Abvers 12. Wenn deine Tage, David, erfüllt sind und du bei deinen Vätern liegst, so will ich deinen Samen nach dir erwecken, also einen deiner Söhne, der aus deinem Leib kommen wird und ich werde sein Königtum befestigen. Der wird meinem Namen ein Haus bauen und ich werde den Thron seines Königreichs auf ewig befestigen. Und Gott wird eine besondere Fürsorge für diesen Salomo übernehmen. Er sagt, ich werde sein Vater sein. Aber jetzt bist auch du, David, sein Vater. Und David erkennt nun die Verantwortung, Salomo darauf vorzubereiten. Und es ist bewegend zu sehen, wie David sich dieser Verantwortung stellt innerhalb dieses Generationenvertrages. Und jetzt kommen einige Beispiele aus 1. Chronik 28 und 1. Chronik 22. In diesen beiden Kapiteln wird nämlich genau gezeigt, wie David nun gezielt Salomo auf diese Verantwortung vorbereitet. 1. Chronik 28, Vers 5. Da sagt David, und von allen meinen Söhnen, denn der Herr hat mir viele Söhne gegeben, hat er meinen Sohn Salomo erwählt, dass er auf dem Thron des Königreichs des Herrn über Israel sitzen soll. Und er hat zu mir gesagt, dein Sohn Salomo soll mein Haus und meine Vorhöfe bauen, denn ich habe ihn mir zum Sohn erwählt und ich will sein Vater sein. Und jetzt können wir zugucken. Wir können geradezu zugucken, wie David seinen Sohn instruiert, wie er ihn unterweist, wie er ihn ermutigt und wie er ihn ermahnt. So bereitet er ihn auf die Verantwortung vor. Nur einige Beispiele. Zunächst, er gibt seinem Sohn die entscheidende persönliche Grundlage. 1. Chronik 28, 9 und 10. Und du, mein Sohn Salomo, und wissen Sie, das ist so schön. Wir haben ja bei Hiskia und Ahas gesehen, wir kennen keine einzige Stelle, wo die beiden miteinander reden. Und bei Salomo und David haben wir eine Stelle nach der anderen, wo der eine zum anderen redet. Väter, redet mit euren Söhnen und auch mit euren Töchtern. Redet viel mit ihnen. 1. Chronik 28, 9 bis 10. Und du, mein Sohn Salomo, erkenne den Gott deines Vaters und diene ihm von ganzem Herzen und mit williger Seele. Denn der Herr erforscht alle Herzen und er kennt alles Trachten der Gedanken. Wenn du ihn suchst, so wird er sich von dir finden lassen. Wenn du ihn aber verlässt, so wird er dich verwerfen auf ewig. So habe nun Acht, denn der Herr hat dich erwählt, ihm ein Haus als Heiligtum zu bauen. Salomo, Gott ist die entscheidende Instanz, vor der du lebst. Alles, was du tust, alles, was du denkst, dein ganzes Leben lebst du in Verantwortung zuallererst, nicht vor mir, sondern vor ihm. Aber dieser Gott, der ist nicht bedrohlich, Salomo, sondern er ist zugleich deine Zuflucht. Er ist dein Schutz. 1. Chronik 28, 20. Und David sprach zu seinem Sohn Salomo, 1. Chronik 28, 20, sei stark und mutig und führe es aus. Fürchte dich nicht und erschrick nicht. Denn Gott, der Herr, mein Gott, ist mit dir und er wird dich nicht loslassen, noch verlassen, bis du alle Werke für den Dienst am Haus des Herrn vollendet hast. Also, Salomo sagt, bekommt gesagt, Gott ist die Instanz, vor der du lebst, aber Gott ist auch der Schutzschirm, unter dem du lebst. Das ist die persönliche Grundlage. Und dann gibt er seinem Sohn eine klare inhaltliche Ausrichtung. Das gehört auch zur gezielten Vorbereitung auf Verantwortung. Er sagt ihm nämlich ganz schlicht, Gottes Wort ist verbindlich. 1. Chronik 22, 12 und 13. Der Herr wolle dir, 1. Chronik 22, 12 und 13, der Herr wolle dir nur Weisheit und Verstand geben und setze dich zum Herrscher über Israel ein und verleihe dir, dass du das Gesetz des Herrn deines Gottes befolgst. Dann wird es dir gelingen. Wenn du darauf achtest, die Satzungen und Rechte zu befolgen, die der Herr dem Mose für Israel geboten hat, sei stark und mutig, fürchte dich nicht und verzage nicht. Aber befolge sein Wort. Also das ist das Zweite. Er sagt, Gott ist deine Instanz und dein Schutz, aber diese inhaltliche Ausrichtung ist jetzt entscheidend. Halte dich so eng wie irgend möglich an die Bibel, Salomo. Verlass dich auf sein Wort. Wenn du Verantwortung wahrnehmen willst, du brauchst die feste Grundlage in Gottes Wort. Und dann das Nächste, was er zur Vorbereitung auf diese Verantwortung für seinen Sohn tut. Er stellt ihm auch Mitarbeiter zur Verfügung. 1. Chronik 28, Vers 21, da lesen wir, und siehe da sind die Abteilungen der Priester und der Leviten für den Dienst im Haus Gottes. Und für jedes Werk werden Freiwillige mit dir sein, die mit Weisheit ausgerüstet sind für den Dienst. Und auch die Obersten und das ganze Volk stehen dir alle zu Befehl. Salomo, das sind deine Leute. Ich habe sie instruiert, ich habe sie präpariert. Sie werden dir helfen. Und in 22, 17 lesen wir das dann nochmal, dass Salomo diese Unterstützung bekommt. Und David sagt es ganz gezielt den Obersten nochmal. Also er sagt nicht nur zu Salomo, da sind die Obersten, sondern er sagt es den Obersten nochmal, 22, 17. Und David gebot allen Obersten Israels, seinem Sohn Salomo beizustehen. Er sagt nicht nur, ja, die werden sich schon irgendwie einigen, sondern er nimmt sich seine Truppe nochmal vor und sagt, Leute, mein Sohn wird dieses Projekt durchführen. Bitte unterstützt ihn. Es ist eure Verantwortung. Er stellt ihm die Mitarbeiter an die Seite. Und nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch das Nächste, das Material. 22,5, David sprach, mein Sohn Salomo ist jung und zart. Das Haus aber, das dem Herrn gebaut werden soll, das soll sehr groß sein, damit sein Name, nämlich der Name dieses Tempels, also dieses Gottes, in allen Ländern erhoben werde. Darum will ich einen Vorrat für ihn anlegen. Und dann sorgt er schon mal für die Finanzen. 22,14, und siehe, durch meine Bemühung habe ich für das Haus des Herrn 100.000 Talente Gold bereitgestellt und 1.000 mal 1.000 Talente Silber, dazu Erz und Eisen, das nicht zu wägen ist, denn es ist sehr viel. Auch habe ich Holz und Steine angeschafft und du kannst noch mal mehr dazu tun. Sehen Sie, das ist Vorbereitung auf Verantwortung. Er stellt ihm nicht nur die Mitarbeiter zur Verfügung, er stellt ihm das Material zur Verfügung. Er sorgt für die Finanzen und 28,14 berichtet dann noch von weiterem Material. Er gab ihm auch Gold nach Bedarf für die verschiedenen Geräte und den Bedarf für die goldenen Leuchter und so weiter und so weiter. Persönliche Grundlage, Gott als Instanz und Schutz, die inhaltliche Ausrichtung, sein Wort ist verbindlich, treue Mitarbeiter, ausreichend Material. Und dann finden wir noch eins, womit er Salomo auf diese gezielte Verantwortung vorbereitet, nämlich Fürbitte. 1. Chronik 29, 19. Da betet David für seinen Sohn Salomo und sagt: Und gib meinem Sohn Salomo ein ungeteiltes Herz, dass er deine Gebote, deine Zeugnisse und deine Satzungen bewahre und alles ausführe. Gib meinem Sohn ein ungeteiltes Herz. Und sehen Sie, all dies dient dazu, den Salomo gezielt auf dessen eigene Verantwortung vorzubereiten. Gezielt auf Verantwortung vorbereiten, das ist das Erste. Wissen Sie, dazu war es erforderlich, starke Überzeugungen in diesem jungen Mann auszuprägen. Das ist das Entscheidende. Das Entscheidende in unserer ganzen Erziehung ist, dass wir starke Überzeugungen in unseren Kindern ausprägen, soweit wir dazu beitragen können. Das zählt. Und dass wir unseren Kindern deutlich machen, du, der entscheidende Bezugspunkt deines Lebens, an dem sich Scheitern oder Gelingen entscheiden wird, ist Gott. Und wenn du unter seinem Schutz und Frieden lebst, dann wird es gut gehen. Aber wenn du nicht unter seinem Schutz und Frieden lebst, dann kannst du machen, was du willst. Du wirst scheitern. Verstehen Sie, starke Überzeugung, diesen Bezugspunkt, das ist das Wichtigste, was wir unseren Kindern weitergeben müssen. Gott selbst. Das ist die Kernaufgabe unserer Erziehung, liebe Leute, dass wir unsere Kinder auf Verantwortungsübernahme vorbereiten. Darum geht es letztlich. Dass wir sie hinführen, dass wir sie ermutigen. Und darum geht es auch bei unseren Mitarbeitern, dass wir sie ermutigen und sie vorbereiten für Verantwortung. Und wissen Sie, im Neuen Testament gibt uns Paulus dafür ein glänzendes Vorbild. Ein glänzendes Vorbild dafür, wie er jüngere Mitarbeiter, jüngere Glaubensbrüder an ihre Aufgaben heranführt. Titus zum Beispiel, Timotheus zum Beispiel. Und im Übrigen, Klammer auf, ist das ein super Beispiel der Paulus dafür, wie auch Unverheiratete der jungen Generation wichtige Hilfe auf dem Weg zur Verantwortung geben können. Paulus hatte ja keine eigene Familie, aber er hat sich eben um jüngere Glaubensbrüder gekümmert. Und wissen Sie, gerade in diesen Briefen an Timotheus, wie beginnt er da diesen Brief? Da macht er gerade diesen Zusammenhang, diesen Generationenzusammenhang deutlich, wenn er in 1. Timotheus 1, Vers 2 schreibt, an Timotheus, mein echtes Kind im Glauben. Mein echtes Kind im Glauben. Da macht er diesen Verantwortungszusammenhang deutlich. Oder 2. Timotheus, der zweite Brief an ihn, beginnt er genauso. An Timotheus, mein geliebtes Kind. Und dann in 2. Timotheus 2 nochmal, du nun, mein Kind, sei stark. Und dann Titus schreibt das genauso in Titus 1, Vers 4, an Titus, mein echtes Kind, nach unserem gemeinsamen Glauben. Und damit macht Paulus deutlich, dieser Generationenzusammenhang, der gilt auch hier. Und ich will dich an Verantwortung heranführen, Timotheus. Und dann kannst du deinerseits wieder andere Leute in Verantwortung hineinführen. Paulus schreibt diesem jungen Schützling in 1. Timotheus 4, Vers 12, niemand verachte deine Jugend. Du kannst Verantwortung wahrnehmen, Timotheus. Niemand verachte dich wegen deiner Jugend, sondern sei den Gläubigen ein Vorbild im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in der Keuschheit. So. Und dann, Timotheus, mach weiter auf diesem Wege. Nimm dir auch wieder Leute, die du deinerseits in Verantwortung führen kannst. 2. Timotheus 2, Vers 2. 2. Timotheus 2, Vers 2. Was du von mir gehört hast, vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die ihrerseits fähig sein werden, auch andere zu lehren. Also Paulus sagt, Timotheus, pass auf. Du hast es von mir, Paulus Timotheus. Und jetzt such du dir wiederum Leute, die ihrerseits in der Lage sind, das nun weiterzutragen und andere zu lehren. So wird die Stafette immer weitergeführt, in Verantwortung hineingeführt, gezielt auf Verantwortung vorbereiten. Und das ist eine Frage, die jeder von uns sich immer wieder stellen muss. Wie kann ich den Jüngeren helfen, auf Verantwortung zuzugehen? Wie kann ich den Jüngeren helfen, in Verantwortung hineinzuwachsen? Und darin wird uns David hier zu einem großen Vorbild. Er macht diese persönliche Grundlage klar. Du stehst vor Gott, das ist die Instanz, an der sich alles entscheidet. Du hast sein verbindliches Wort. Ich versuche dich einzubauen in eine Truppe, dass du auch andere Helfer bei dir hast. Ich versuche dir die sonstigen Erfordernisse deines Dienstes, das Material, das Geld, was auch immer, soweit ich kann, dir dazu helfen. Und ich bete für dich. Und dann geh los. Das ist das Erste. Der erste Beitrag zum Generationenvertrag gezielt auf Verantwortung vorbereiten. Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Also angesichts dieser guten Vorbereitung müsste man ja erwarten, dass der Machtwechsel, die Übergabe der Amtsgeschäfte von David auf Salomo, reibungslos über die Bühne geht. Aber was sagen uns die Quellen? Kommen wir zurück zu 1. Chronik, Kapitel 29, Vers 22. Da wird von der Inauguration des neuen Königs Salomo gesprochen. 1. Chronik 29, 22. An jenem Tag aßen und tranken sie vor dem Herrn mit großer Freude. Und sie machten Salomo, den Sohn Davids, zum zweiten Mal zum König und salbten ihn dem Herrn. Wir stocken. Also, warum zum zweiten Mal? Dieses offizielle Inaugurationsmahl war schon die zweite Amtseinführung. Ja, was war denn dann die erste? Und jetzt kommen wir der Sache auf die Schliche. Die erste Amtseinführung war sehr improvisiert und offensichtlich total überhastet vonstatten gegangen, überstürzt, ohne logistische Vorbereitung. Warum? 1. Könige 1. Da finden wir die Auflösung. Hören Sie genau hin. Als aber der 1. Könige 1, Vers 1, als aber der König David alt und hochbetagt war, konnte er nicht warm werden, obgleich man ihn mit Kleidern bedeckte. Vers 5. Adonia aber, der Sohn der Haggit, einer seiner Söhne, erhob sich und sprach: Ich will König werden. Und er verschaffte sich Wagen und Reiter und 50 Mann, die vor ihm herliefen. Und er machte eine Revolte. Und jetzt wird der Zusammenhang klar. Der Auslöser für diese überstürzte Erstberufung Salomos war ein unerwartetes Störmanöver gewesen. Adonia, der vierte Sohn, er kam nach Absalom und wahrscheinlich war er zu dem Zeitpunkt der älteste noch lebende Sohn. Er reitet eine Attacke. Der Vater wird immer schwächer und schwächer und wir stolpern hier über diesen Kapitel 1. Könige 1, Vers 1. Als aber der König David alt und hochbetagt war, konnte er nicht warm werden, obgleich man ihn mit Kleidern bedeckte. Und wir fragen uns ja, warum hat denn David die Amtsgeschäfte nicht schon längst übergeben? Er liegt da schon ziemlich schwach in seinen Kissen und hält fest an dem Amt. Warum? Und das führt uns zu einem zweiten Faktor, der für die Dynamik des Generationenvertrags wichtig ist: rechtzeitig Verantwortung übertragen. Das erste war gezielt auf Verantwortung vorbereiten. Das zweite, rechtzeitig Verantwortung übertragen. Die erste Aufgabe hatte David vorbildlich gelöst, aber bei der zweiten. Und was macht Adonia? Adonia nutzt eiskalt die Schwäche des Vaters. Eiskalt nutzt er sie aus, um selber nach dem großen Coup zu greifen. Aber die engsten Mitarbeiter, das ist gut in dem Zusammenhang, herzlichen Dank, hier wird gearbeitet und wo gearbeitet wird, fließt auch Schweiß. Dankeschön, das ist sehr, sehr fürsorglich. Dankeschön. Also, die Mitarbeiter, die engsten Mitarbeiter, sie sind treu und sie starten jetzt in dieser kritischen Phase mit Hochdruck die Aktion Rettet den Kronprinzen. Und sie stecken sich hinter Salomos Mutter Bathseba, 1. Könige 1, Vers 11. Und da redete Nathan, der Prophet, mit Bathseba, der Mutter Salomos, und sagte: Hast du nicht gehört, dass Adonia, der Sohn der Haggit, König geworden ist, ohne dass David, unser Herr, etwas davon weiß? Und dann sagen sie: Bathseba, du musst jetzt schnellstens zum König gehen. Du musst ihm Bescheid sagen, was gelaufen ist. Und der Prophet Nathan sagt: Und ich werde bereitstehen. Und wenn du ihm das Erste eröffnet hast, dann trete ich in den Raum und setze das fort. Und dann werden wir eine schnelle Aktion auf den Weg bringen müssen, um endlich Salomo zum König zu salben. Und genau so geschieht es. Bathseba redet sehr ernst mit ihrem sterbenden Mann und sagt ihm dann nochmal: Du bist es aber, mein König und Herr, auf den die Augen von ganz Israel sehen, dass du ihnen verkündest, wer nach dir auf deinem Thron sitzen soll. Verstehen Sie? Sie sagt: Du hast die Autorität. Du hältst den Schlüssel noch immer in der Hand. Du musst dem Volk gegenüber das Machtwort sprechen. Du musst deinen Nachfolger noch selber auf den Thron bringen. Und wir sehen dann, es geht noch einmal gut. Sie handeln dann alle schnell. David kapiert plötzlich, was die Stunde geschlagen hat. Und dann heißt es hier, 1. Könige 1, 32, und der König David sprach, ruft den Priester Zadok und den Propheten Nathan und Benaja, den Sohn Jojadas, und sie kommen dann vor den König und dann sagt er: Nehmt die Knechte eures Herrn mit euch und setzt meinen Sohn Salomo auf mein Maultier. Das war auch nochmal ein Zeichen, ein Symbol. Er saß jetzt auf dem Maultier des Herrschers und führt ihn hinab zur Gichon-Quelle. Und der Priester Zadok und der Prophet Nathan sollen ihn dort zum König über Israel salben und stoßt in das Schofarhorn und ruft, es lebe der König Salomo. Da war es öffentlich. Und zieht hinter ihm herauf und er soll kommen auf meinem Thron sitzen und König sein an meiner Stelle, denn ich habe ihn dazu bestimmt, dass er Fürst über Israel und Juda sein soll. Und dann machen sie das so. Da heißt es, da gingen der Priester Zadok und der Prophet Nathan und Benaja, der Sohn Jojadas und die Kreter und Pleter hinab und setzten Salomo auf das Maultier des Königs David und führten ihn zur Gichon-Quelle. Und der Priester Zadok nahm das Ölhorn aus dem Zelt und salbte Salomo und sie stießen in das Schofarhorn und es klappt. Und das ganze Volk rief, das war jetzt der entscheidende Moment. Und das ganze Volk rief, es lebe der König Salomo. Und das ganze Volk zog hinter ihm herauf und das Volk blies auf Flöten und war sehr fröhlich, sodass die Erde von ihrem Geschrei erzitterte. Es ist gerade noch mal gut gegangen. Aber David hatte, ohne es zu merken, mit dem Feuer gespielt. Und auch an Davids Versäumnis lernen wir hier eine Lektion. Und diese Lektion lautet, der Zeitpunkt, an dem Verantwortung übertragen wird, kann wichtig sein. Rechtzeitige Übertragung von Verantwortung. Ja, ein klassisches Beispiel für eine nicht organisierte Amtsübergabe ist ja die Geschichte von Alexander dem Großen, wobei man dem zugutehalten muss, dass er nun wirklich sehr jung und überraschend starb mit 32 Jahren, 323 vor Christus. Und dann brachen die sogenannten Diadochenkämpfe aus. Sprichwörtlich geworden. Die Diadochen, das waren die Feldherren Alexanders, die nun untereinander um das Erbe stritten. Insgesamt 6 Diadochenkriege. Aus dem einen Reich wurden am Ende 3, die dann abgelöst wurden im 2. Jahrhundert vom Römischen Reich. Und noch heute sprechen wir von Diadochenkämpfen, wenn gewissermaßen die Nachfolger um das Erbe rangeln, weil vorher nicht geklärt wurde, wer welche Verantwortung zu tragen hat. Das ist meistens diese Diadochenkämpfe. Sind meistens die Folge dessen, dass die Verantwortung nicht geklärt wurde von denen, die sie hätten klären müssen. Das ist sehr aktuell. Manche Glaubens- und Missionswerke haben schweren Schaden dadurch erlitten, dass die Gründer sich nicht rechtzeitig von ihren Posten lösen konnten. Und sie haben den Zeitpunkt verpasst und irgendwann war es dann ja fast zu spät. Dann waren sie so alt und dann konnten alle nur noch darauf warten, bis sie irgendwann mal heimgegangen sind. Aber sie haben dadurch auch die Chance vertan, selbst bei der Berufung und Vorbereitung ihres Nachfolgers mitzuhelfen. Seltener gibt es auch den umgekehrten Fehler. Sie haben gehört von Joshua Harris. Joshua Harris war jemand, der sehr jung in die Spitze einer sehr großen Gemeinde eingeführt wurde und tragisch gescheitert ist. Rechtzeitig Verantwortung übertragen, nicht zu früh, aber vor allem nicht zu spät. Und dieser Amtswechsel von David auf Salomo kann also ein heilsames Anschauungsbeispiel sein, dass wir dort, wo wir Verantwortung tragen, jeder von uns, dass wir Gott um Weisheit bitten, dass wir diese Verantwortung zum rechten Zeitpunkt und im rechten Umfang weitergeben. Sei es in der Gemeinde, sei es in der Familie. Überlegen Sie mal, wie viele Erbstreitereien könnten vermieden werden, wenn Verantwortung für Finanzen rechtzeitig und transparent innerhalb der Familien geklärt würden? Wenn Verantwortung rechtzeitig weitergegeben würde, im gemeinsamen Handeln vor Gott, im gemeinsamen Fragen nach seinem Willen. Das heißt das Zweite. Erstens gezielt auf Verantwortung vorbereiten, zweitens rechtzeitig Verantwortung übertragen. Und im letzten Abschnitt richten wir unsere Kamera jetzt auf Salomo. Wir fragen, wie reagiert der Kronprinz in diesem Wechselspiel? Und da lernen wir eine dritte Lektion. Gezielt auf Verantwortung vorbereiten, rechtzeitig Verantwortung übertragen und drittens treuhänderisch Verantwortung übernehmen. Treuhänderisch Verantwortung übernehmen. Jetzt geht es also um die Perspektive Salomos. 1. Könige 3. Und Salomo, ach, er hat einen guten Start. Hier steht 1. Könige 3, Vers 3, Salomo aber liebte den Herrn, sodass er in den Ordnungen seines Vaters David wandelte. Ein guter Start. Offensichtlich hatte Salomo die entscheidende Botschaft seines Vaters verstanden. Er hatte verstanden, dass der Vater ihm gesagt hat, Kerl, du stehst vor einem heiligen Gott, vergiss das nicht, du stehst vor einem heiligen Gott und ihm schuldest du dein Leben. Und diesem heiligen Gott bist du rechenschaftspflichtig. Du bist ihm rechenschaftspflichtig. Auch in der Art und Weise, wie du mit deinen Begabungen und deinem Königtum und deinem Amt umgehst. Salomo, du hast dein Amt letztlich von ihm, von Gott. Und das hat er kapiert. Und im Übrigen hat die Reformation das sehr schön wieder freigelegt, diese biblische Wahrheit. Für jede Aufgabe, die du übernimmst, ob als Vater in deiner Familie, ob als Ehemann in deiner Ehe, ob als Abteilungsleiter in deinem Betrieb, wo auch immer du Verantwortung übernimmst, ist das immer eine Verantwortung, für die du Gott verantwortlich bist. Luther hat sinngemäß gesagt, die Putzfrau weiß jetzt, dass sie auch unter der Matte kehren muss, weil sie in Verantwortung vor Gott handelt. So, das ist eine großartige biblische Wahrheit, die die Reformation wieder in Erinnerung gebracht hat. Und das hat Salomo kapiert. Treuhänderisch Verantwortung übernehmen. Du stehst vor Gott. Und liebe Leute, wer das weiß, der fühlt sich natürlich überfordert erstmal. Wer von uns nicht? Wer das weiß, den muss diese Aufgabe zutiefst demütigen. Selbst wenn du sie gern übernimmst. Das schließt sie nicht aus, dass wir eine Verantwortung gern übernehmen, aber dass sie uns demütigt. Und genau diese Haltung finden wir bei Salomo wieder. Hören Sie, 1. Könige 3, Vers 7. Da sagt Salomo, weil nun du, o Herr, mein Gott, deinen Knecht zum König gemacht hast. Also Salomo sagt, ich weiß Gott, du hast mich letztlich zum König gemacht. Anstelle meines Vaters David. Ich aber noch ein junger Bursche bin, der weder aus noch einzuziehen weiß. Und weil dein Knecht mitten unter deinem Volk ist, das du erwählt hast, ein Volk, das so groß ist, dass es vor Menge niemanden zählen noch berechnen kann, so gib du deinem Knecht doch ein verständiges Herz, dass er dein Volk zu richten versteht und unterscheiden kann, was gut und böse ist. Salomo sagt, Gott, ich brauche deine Anweisung, um zu kapieren, wie ich in meiner Schwachheit diese Verantwortung überhaupt tragen kann. Das hat er kapiert. Und wissen Sie, damit leistet Salomo seinen wichtigen Beitrag zum Generationenvertrag. Dass er diese heilsame Überforderung erkennt. Man könnte sagen, als ihm diese Aufgabe gegeben wird, ja, er greift beherzt zu, aber mit zitternden Händen. Er greift beherzt zu, aber mit zitternden Händen. Er sagt, ja, ich mache es. Aber ich weiß, was da auf mich zukommt. Und das meine ich mit treuhänderisch Verantwortung übernehmen. Der Begriff geht zurück auf das neutestamentliche Wort für Haushalterschaft. Und so schreibt es Petrus etwa in 1. Petrus 4, Vers 10, dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfachen Gnade Gottes. Also Gott hat euch Begabung gegeben, Fähigkeiten gegeben und ihr seid jetzt Haushalter und ihr sollt das einsetzen, aber ihr schuldet ihm Verantwortung dafür. Ganz ähnlich schreibt es Paulus in 1. Korinther 4, da sagt er, wie verstehen wir unseren Dienst? 1. Korinther 4, Vers 1, so soll man uns betrachten als Diener des Christus und das heißt als Haushalter über die Geheimnisse Gottes. Und von einem Haushalter wird verlangt, dass er treu befunden wird. Treuhänderische Übernahme von Verantwortung. Und liebe Leute, das bedeutet für jeden von uns, der Verantwortung übertragen bekommt von Gott, in der Familie, in der Gemeinde, in der Arbeitswelt, in der Gesellschaft. Ich empfange eine Verantwortung, für die ich einer höheren Instanz verantwortlich bin. Und das heißt, diese Verantwortung ist nicht mein Privatbesitz. Diese Verantwortung ist mir, wie man so schön sagt, zu treuen Händen anvertraut. Auf Zeit. Und ich werde sie eines Tages wieder weitergeben müssen. Und dafür, wie ich jetzt mit dieser Verantwortung umgehe, in dieser Zeit, wo ich sie habe, in dieser Zeit, wo die Kinder im Haus sind, in dieser Zeit, wo ich in einem bestimmten Amt dienen darf, in dieser Zeit, wo ich an einer bestimmten Stelle für andere Mitverantwortung trage, dafür schulde ich selbst dem allmächtigen Gott Rechenschaft. Nochmal, diese Verantwortung ist kein Privateigentum, das ich zu meinem Vergnügen verfrühstücken könnte, sondern es ist eine Bürde. Eine Bürde, die ich tragen darf, um damit zu dienen. Und das heißt, echte Verantwortung, treuhänderisch übernommen, macht mich nicht stolz. Echte Verantwortung macht mich nicht machtbesoffen, sondern echte Verantwortung macht mich demütig und selbstkritisch und lerneifrig und dankbar. Ja, dankbar, dass ich gestalten darf. Demütig und selbstkritisch und lerneifrig und dankbar. Treuhänderisch Verantwortung übernehmen. Nochmal ganz kurz zu Salomo zurück. Bei seinem Amtsantritt ist er erst circa 20. Er hat weder militärisch noch verwaltungstechnisch große Erfahrung. Aber Gott hat ihn nun mal so unfertig in diesen Dienst berufen. Und das stimmt leider auch schon bei seinen ersten Amtshandlungen, behält Salomo keine weiße Weste. Das lesen Sie auch hier in 1. Könige 3. Die Verschwörung seines Bruders hatte ihm früh deutlich gemacht, du musst überall mit Gegnern und mit Heckenschützen rechnen. Das wusste er. Er hatte die ganze Geschichte mit Absalom miterlebt. Und das war eine schlimme Erfahrung gewesen. Aus den eigenen Reihen kommen die Heckenschützen und machen dich fertig, wenn du nicht damit rechnest. Und so reagiert Salomo sehr dünnhäutig und auch brutal zunächst. Sicher auch beeinflusst von den älteren Ratgebern aus dem Umfeld seines Vaters. Adonija, den Verschwörer, lässt er ermorden. Das ist die erste Amtshandlung, nachdem er den Thron besteigt. Den Feldhauptmann Joab, der Adonija unterstützt hatte, lässt er in der Stiftshütte töten. Und offensichtlich schon bald heiratet Salomo eine heidnische Frau. Die Tochter des damaligen Pharaos von Ägypten. Also Salomos Amtszeit überschneidet sich vor allem mit der 21. Dynastie. Und hier steht, ja, er heiratet eine Ägypterin. Nun, das war nicht direkt gegen Gottes Gebot. Gottes Gebot hat nur gesagt, ihr sollt keine kanaanäischen Frauen heiraten. Und nicht gesagt, ihr sollt keine Ägypterinnen heiraten. Aber es widersprach dem Geist dieses Gebotes. Er sollte keine Heiden heiraten. Wir wissen nicht, ob die Frau sich vielleicht von den Götzen losgesagt hat. Aber das Ganze ist nicht ganz deutlich. Und hier beginnt ein Weg, der Salomo in späteren Jahren zum Verhängnis werden wird. Und wir sehen das hier. Seine Haltung ist von Anfang an nicht ungebrochen. Er schafft auch die Opferhöhen nicht ab. Obwohl Gott das gewollt hat. Er opfert da nur Gott, dem wahren Gott. Aber er schafft sie nicht ab. Also da sind etliche Brechungen auch in diesem Staat. Und trotzdem stellt Gottes Wort dem jungen Regenten dieses Zeugnis aus, 1. Könige 3, Vers 3, Salomo aber liebte den Herrn. Er hatte den Herrn lieb. Er wusste, dieses ist der einzige persönliche, heilige Gott, in dessen Hand mein Leben ist. Er hatte ihn lieb. Und dann steht hier noch, er wandelte nach den Sitten seines Vaters. Das ist als Lob gemeint. Das heißt, halten Sie das fest, Salomo nimmt es persönlich ernst mit dem Glauben an den lebendigen Gott. Egal, viele andere Sachen schief, aber er will Gott dienen. Er will dem Herrn dienen. Er weiß sich von diesem Herrn abhängig. Und er sagt ja dazu. Und was macht Gott? Gott sagt nicht, also lieber Salomo, du bist mir nicht antiseptisch clean genug. Geh erst nochmal 10 Jahre ins Kloster. Das sagt er nicht. Sondern Gott gibt diesem jungen Mann, der immer noch eine schillernde, unausgereifte Figur ist, eine Chance. Das sowas kann natürlich nur Gott machen. Und Gott wendet sich ihm ganz persönlich zu. Aber, und jetzt kommt was ganz Wichtiges, Gott begnügt sich bei Salomo nicht mit einem Glauben aus zweiter Hand, sondern er fordert diesen jungen Amtsinhaber zu einer direkten Antwort und Stellungnahme heraus. Wie bei uns, 1. Könige 3, Vers 5, eine besondere Szene in Salomos Leben. In Gibeon erschien der Herr dem Salomo bei Nacht im Traum und Gott sprach, bitte, was ich dir geben soll. Salomo, jetzt bist du dran. Und ich frage dich persönlich, es reicht nicht, dass du in der Tradition deines Vaters David so einigermaßen so weitermachst. Ich rede dich jetzt an, ganz persönlich, von Gott zu Mensch. Was soll ich dir geben? Äußere dich. Und damit stehen wir an einem entscheidenden Punkt des Generationenvertrags, von dem sehr viel abhängt. So ernst Gott den Zusammenhang der Generationen nimmt, es ist ja seine Schöpfungsordnung, und so eindeutig wir alle in diesen Schicksalszusammenhang hineingeflochten sind, in den Schicksalszusammenhang unserer Familiengeschichte, in den Schicksalszusammenhang unseres Volkes, an dem entscheidenden Punkt unserer Existenz steht jeder von uns ganz allein da. Und das ist mein Verhältnis zu dem heiligen Gott. Und das wird hier auch bei Salomo deutlich. In 1. Könige 3, Vers 3 steht, Salomo aber liebte den Herrn. Salomo schwamm nicht einfach in einer Tradition mit. Salomo liebte den Herrn. Und Gott fragt ihn ganz persönlich, Salomo, Vers 5, was soll ich dir geben? Das heißt, wie stehst du zu mir? Wie willst du vor mir leben? Und hören Sie, wie Salomo reagiert in Vers 7. 1. Könige 3, Vers 7, wo er sagt, weil nun du, o Herr, mein Gott, deinen Knecht zum König gemacht hast. Salomo sagt, ja, du bist mein Gott. Und das heißt, ich bin dein Knecht. Und dann bittet er ihn in der Folge, das können wir jetzt nicht mehr im Einzelnen ansehen, um Weisheit. Herr, ich brauche deine Führung. Ich bin im Grunde genommen total überfordert. Ich bin schwach. Aber ich will dir dienen. Ich will es nicht kaputt machen, das Ganze. Ich brauche deine Weisheit. Ich sage es noch einmal, jeder von uns steht irgendwie in diesem Generationenzusammenhang mit drin. Einige auf der Seite der Älteren, andere mehr auf der Seite der Jüngeren. Sei es, dass du anderen Verantwortung heranführst oder dass du selbst zunehmend Verantwortung übernimmst. Jeder von uns hat ein gewisses Maß an Verantwortung, auch für andere Menschen. Auch die Großmutter trägt Verantwortung für ihre Kinder und für ihre Enkel. Und wenn sie keine Kinder und keine Enkel haben, dann haben sie andere Familienmitglieder, für die sie eine betende Verantwortung tragen. Und junge Menschen, die sie kennen, für die sie eine betende Verantwortung haben. Und eine Gemeinde, zu der sie gehören, für die sie eine betende Verantwortung haben. Jeder trägt Verantwortung. Der Lehrer für seine Schüler. Der Ehemann für seine Ehefrau und umgekehrt. Unsere persönlichen Situationen sind so verschieden, aber an einer Stelle sind sie gleich. Mit dem Maß an Verantwortung, das wir haben, sei es viel oder wenig, stehen wir vor demselben Gott wie Salomo und wir brauchen alle Vergebung für unsere Sünden. Alle. Wir brauchen auch Vergebung dafür, dass wir unsere Verantwortung oft so schlecht wahrgenommen haben. Wir haben uns nicht gekümmert, wo wir uns hätten kümmern sollen. Wir haben nicht geredet, wo wir hätten reden müssen. Wir haben nicht geduldig ausgehalten, wo wir hätten warten sollen. Wir haben nicht die Wahrheit gesagt, wo das richtige Wort gefordert war. Vielleicht, weil wir Angst vor einem Konflikt hatten oder weil wir uns geschämt haben. Wir haben nicht innegehalten vor der falschen Tat oder dem bösen Wort. Jeder. Und im Psalm 143 betet Vater David, und das hat er garantiert auch den Sohn Salomo gelehrt, Psalm 143, da betet David, geh nicht ins Gericht mit deinem Knecht, denn vor dir ist kein lebendiger gerecht. Geh nicht ins Gericht mit deinem Knecht, denn vor dir ist kein lebendiger gerecht, betet David. Das ist eine verwegene Hoffnung, denn eigentlich ist das unmöglich. Geh nicht ins Gericht mit deinem Knecht. Gott muss ins Gericht gehen mit uns, weil er Gott ist, weil er heilig ist. Er muss es tun. Es gab nur eine verzweifelte Hoffnung, an die David sich klammern konnte. Und er konnte sich daran klammern, weil Gott selbst ihm offenbart hat und ihm ins Herz gegeben hatte. Nämlich, dass Gott aus unfassbarer Gnade unser Schuldproblem lösen würde, ohne uns dabei gerechterweise ins ewige Verderben zu schicken. Dass Gott aus purer Gnade unser Sündenproblem irgendwie lösen würde, ohne uns gerechterweise in die Hölle zu schicken. Im Psalm 103, da blitzt diese Hoffnung auf. Da schreibt David, Psalm 103, Vers 10, er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Im Psalm 143 ist das noch eine Bitte und hier in Psalm 103 ist es schon Gewissheit. Und wir wissen heute viel genauer, wie Gott das möglich gemacht hat. Der Faden hat gehalten. Von David zu Salomo, zu Rehabiam und dann Generation für Generation, fast 1000 Jahre lang. Und dann kam der wahre Davidssohn. Der wahre Davidssohn, von dem Matthäus am Anfang seines Evangeliums schreibt, dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids. Er ist der wahre Davidssohn. Und der hat dann unser Schuldproblem gelöst. Der ist am Kreuz gestorben für uns. Der hat stellvertretend die Strafe auf sich geladen, die meine Strafe und deine Strafe gewesen wäre. Er hat das Schuldproblem gelöst. Er hat es gelöst für uns. Wenn du ihm das glaubst und wenn du ihm das abnimmst und wenn du dich vor ihm beugst, er hat es gelöst für David. Und deshalb, ja, deswegen haben wir auch Hoffnung für Salomo. Selbst wenn dessen Leben in seinen letzten Amtsjahren auf Abwege geriet, auf traurige Abwege geriet, mit Frauengeschichten und Götzendienst, das volle Programm. Aber es spricht manches dafür, dass er am Ende doch noch die Kurve kriegte. doch noch zur Einsicht kam. Und dass er darum, dass Salomo darum seine Leser im letzten Vers seines Predigerbuches mahnte, Gottes Gericht ja ernst zu nehmen. Das ist wahrscheinlich Salomos letztes Buch. Der letzte Vers in Salomos letztem Buch, wahrscheinlich seine Bilanz, da schreibt der Prediger 12, Vers 14. Denn Gott wird alle Werke vor Gericht bringen. Alles, was verborgen ist, es sei gut oder böse. Gott wird alle Werke vor Gericht bringen. Wissen Sie, wer das schreibt? Der weiß, dass er Vergebung braucht. Und deswegen brauchen wir brauchen jetzt rechtzeitig seine Vergebung. Wir brauchen die Vergebung, die wir nur bei Jesus holen können. Und dann bekommen wir plötzlich wieder Luft zum Atmen. Und dann können wir getrost unseren Platz einnehmen. Und dann können wir wieder unseren Teil zum Generationenvertrag beitragen, dadurch, dass wir andere gezielt auf Verantwortung vorbereiten. Dadurch, dass wir rechtzeitig Verantwortung übertragen. Und dadurch, dass wir treuhänderisch Verantwortung übernehmen, dort, wo Gott sie uns gibt. Und dann wird Gott uns auch die Kraft schenken. Er wird uns die Kraft schenken, mit dieser Verantwortung klarzukommen. So wie es ein anderer Königssohn erlebt hat. Ein Königssohn, der nicht aus einem frommen Generationenvertrag kam wie Salomo. Aber ein Königssohn, der genauso persönlich von Gott angesprochen wurde. Nur etwa 3000 Jahre später, im Jahr 2012. Ich meine Prinz Abdallah al-Sabah. Der Mann gehört zu einer kuwaitischen Herrscherfamilie. Und dieser Prinz Abdallah al-Sabah hat Anfang 2012 in einer Audiobotschaft mitgeteilt, ich bin Christ geworden. Er habe Jesus gefunden durch die Bibel. Und da habe er erkannt, dass Jesus der Herr ist und daraufhin habe er sich vom Islam abgekehrt. Und die iranische christliche Nachrichtenagentur hat den Vorgang recherchiert und dann mitgeteilt. Und dem Prinzen ist völlig klar, dass er damit unter dem Todesurteil der Scharia steht. Aber er sagt in einer Audiobotschaft Folgendes, und damit schließe ich. Ich bin vollkommen einverstanden mit der Verbreitung dieses Materials. Ich bin glücklich mit meiner Entscheidung, weil die Wahrheit der Bibel mich auf den rechten Weg geführt hat. Und ich bin gewiss, wenn sie mich töten, dann werde ich vor Jesus Christus erscheinen und die Ewigkeit mit ihm verbringen. Gott ruft dich da, wo du jetzt stehst. Gib ihm Antwort. Allmächtiger Gott, wir danken dir dafür, dass du jeden von uns persönlich ernst nimmst. So wie du den Salomo gerufen hast, so wie du David angesprochen hast, so wie du den Prinz Abdallah al-Sabah angerufen hast, und so redest du zu uns, weil wir dein Wort haben, Herr. Lass uns doch erkennen, wie es um unser Leben steht. Lass jeden Einzelnen begreifen, welches der nächste Schritt ist, den du jetzt von uns haben willst. Jesus, unser Leben soll dir gehören. Wir brauchen deine Vergebung. Und wir wollen dann bereit sein, die Verantwortung treu zu tragen, die du uns gibst. Dir sei alle Ehre. Und dir gehört unser Leben in Ewigkeit. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.
Musik.